Herzlich willkommen zu Tee am See mit Stefan und Maria Krämer. Kontextuelle Philosophie im Alltag.
Was macht glücklich? Ist das Thema des heutigen Podcasts. Wir haben den kontextuellen Urheberphilosophietext nochmal überarbeitet. Und in einer Zeile gab es unsere These, glücklich sein ist eine Folge von Wählen und Zustimmen, was ist. Wir haben einige Zeit darüber nachgedacht und uns gefragt, ist das so? Also wenn jemand zum Beispiel eine Trennung erlebt und er wählt diese Trennung und stimmt ihr sogar zu, ist er dann glücklich? Oder in irgendeiner Form Betrug oder was auch immer Menschen erleben an Leiterlebnissen. Und wenn sie dann der Erfahrung zustimmen, ist es wirklich so, ist man dann glücklich? Und wir sind zu dem Schluss gekommen, nein, dem ist nicht so.
Nicht per se.
Nicht per se.
Ist nicht per se glücklich.
Aber was du per se bist, was man sagen kann, ist, du bist zumindest dann nicht unglücklich.
Ja, die Basis fürs Unglücklichsein verschwindet oder wird weniger.
Ja. Ne? Also, die verschwindet.
Ja, weil wählen und zustimmen ist die Basis dafür, nicht mehr unglücklich zu sein. Aber es garantiert noch nicht, glücklich zu sein. Es schafft nur eine Öffnung dafür, um dann dich neu auszurichten, was du als Ausdruck von Glück und Glücklichsein und Erfülltsein leben willst.
Denn nicht zu wählen und dich dem, was ist, zu verweigern, richtet deinen Blick immer in die Vergangenheit.
Ja. Und die kannst du nicht ändern. Du kannst nur der Erfahrung zustimmen. Und gegebenenfalls den Personen, mit denen du leidvolle Erfahrungen gemacht hast, dich fragen, ob du bereit bist, ihnen zu vergeben, um dann der Erfahrung zuzustimmen.
Also kann man sagen, dass in dem Moment, wo du wählst und zustimmst, hast du einen Perspektivenwechsel.
Ja, Perspektivenwandel, ja.
Nämlich weg von der Vergangenheit, die du eh nicht ändern kannst, hin zu Zukunft oder nach vorne.
Neue Möglichkeiten.
Ja, du hast zumindest dann eine Perspektive, in der du was bewegen und bewirken kannst.
Ja, und mit diesen neuen Möglichkeiten glücklich sein.
Ja.
Oder in diesen neuen Möglichkeiten glücklich sein. Na, die Glücksforschung hat halt verschiedene Faktoren herausgefunden, die glücklich machen sollen oder zum Glücklichsein beitragen. Und an erster Stelle steht immer soziale Beziehungen, Freundschaften, also alles, was mit interaktiver Kommunikation und Interaktion zu tun hat. An zweiter Stelle ist meistens Gesundheit. Dann kommen sinnstiftende Tätigkeiten, persönliche Freiheit, Sport, Bewegung, Aktivitäten und ein ausreichendes Einkommen. So, wenn diese Faktoren glücklich machen, dürfte es an sich keine Ausnahmen davon geben. Das hieße dann, die Gleichung würde nicht stimmen.
Ja, da kann man ja sich fragen, gibt es Menschen, die einen sinnvollen Beruf ausüben, also der Gesellschaft, dem auch gesellschaftlich Sinn zugeschrieben wird, wie, was weiß ich, Arzt oder manchmal auch Bäcker, der unser täglich Brot schafft, und die sind trotzdem unglücklich. Ja, die gibt es.
Ja, das gibt es, ja.
Oder gibt es Menschen, die gesund und unglücklich sind? Die gibt es auch.
Ja.
Oder gibt es Menschen, die Sport machen?
Die Sport machen, ja. Ein bestes Beispiel war der Torhüter Enke, der sich ein bekannter Sportler war und trotzdem nicht glücklich.
Ja, sogar so unglücklich, dass er sich umgebracht hat. Mhm. Ja, und gibt es Menschen, die ein ausreichendes Einkommen haben, wie auch mal gesagt wird, dass es zum Glück führt oder man glücklich ist, aber unglücklich sind? So, das heißt, was wir gemacht haben, wir haben ganz viele Faktoren jetzt aufgezählt, sodass Menschen, obwohl sie haben, was glücklich machen soll, eigentlich glücklich sind.
Ja, die Möglichkeit besteht. Das heißt, es gibt auf der Ebene, auf der die Untersuchungen stattfinden, gibt es zwar Hinweise und Faktoren, aber keine Garantien.
Ja, und ich habe ein interessantes Beispiel von einem Freund von uns. Und er erzählt, er wurde am selben Tag von seinem Sohn und seiner Tochter angerufen. Und der Sohn hatte seinen Master mit 1,2 absolviert. Aber er war irgendwie unzufrieden. Also er hätte eigentlich gedacht, dass er da 1,0 hat. Und da hat er darauf hingearbeitet. Also er war mit 1,2 nicht glücklich. Die Tochter rief an, sie hat ihren Bachelor gemacht mit 3,2. Und sie war total glücklich, weil sie froh war, es geschafft zu haben. Also kann man sagen, selbst gute Zensuren machen nicht glücklich, wenn sie die eigene Erwartung enttäuschen. Mhm. Man kann hier sogar sagen, schlechte Zensuren machen glücklich, eben weil sie die eigene Erwartung enttäuscht haben
oder die eigenen Erwartungen erfüllt haben, selbst wenn es nur darum ging zu bestehen.
Ja, oder die Erwartung, dass sie enttäuscht haben, dass man durchfällt.
Ja.
Also auch hier ist es so, so was wir ja sagen, dass die wissenschaftlichen Faktoren wahrscheinlich das Glücksempfinden begünstigen, aber man kann nicht sagen, es ist eine Gleichung. Wenn A, dann B. Nein. Also wenn du X, Y, Z hast, was wir eben aufgezählt haben, dann bist du glücklich. Dem ist nicht so.
Ja, es gibt keine gesicherte Gleichung fürs Glücklichsein.
Nein. Und dann sind wir wieder dran.
Dann sind wir wieder dran mit unserer kontextuell-philosophischen Untersuchung und fragen uns, wenn die Faktoren auf der Inhaltsebene nicht glücklich machen, die genannten, welche mental-emotionalen Faktoren wirken dann auf der Kontextebene, die Glücklichsein ermöglichen oder verhindern?
Ja.
Na, warum wählen einige glücklich zu sein und andere nicht? Und einige und das mit völlig unterschiedlichen Lebensbedingungen. Oder sogar in derselben Situation.
Mit denselben Bedingungen.
Mit denselben Bedingungen.
Ne? Oder teilweise sogar mit schlechteren Bedingungen sind sie glücklicher.
Ja. Und da sind wir auf drei wichtige Faktoren gestoßen, mit denen man sein Glück selbst verhindert.
Sogar auf fünf wichtige Faktoren.
Das erste ist, das ist ein kleiner Exkurs, dann benutzen wir einen anderen Begriff. Wir haben festgestellt in unserer langjährigen, jahrzehntelangen Trainingstätigkeit, dass Menschen Unzufriedenheit nutzen als Antrieb. Sie glauben, unzufrieden sein zu müssen, um einen Antrieb zu haben. Und wenn sie diesen Antrieb der Unzufriedenheit nicht mehr fühlen oder wahrnehmen, dann glauben sie, sich nicht mehr in irgendeine Richtung zu bewegen. Also ohne Unzufriedenheit tue ich nichts oder warum soll ich mich bewegen, wenn ich zufrieden bin, waren da beliebte Aussagen. Das waren interessante Erkenntnisse, die wir daraus gewonnen haben. Ja, dass Unzufriedenheit für viele Menschen ein Antrieb oder ein Motor ist. Und das könnte man jetzt übertragen. Dann könnte man schlussfolgern, unglücklich sein ist auch ein Antrieb.
Ja, vielleicht sogar noch ein stärkerer dann als Unzufriedenheit.
Ja.
Ne, weil man dann von dem Unglücklichsein weg will. Und so, wir können uns die Frage dann stellen, auch wieder drüber philosophieren, ist das so? Also bewegen wir uns nicht, wenn wir zufrieden sind, oder bewegen wir uns nur, wenn wir unzufrieden sind? Mit anderen Worten, brauchen wir einen Unzufriedenheitskarren, vor dem wir uns spannen? Und da, was ich immer interessant finde, ist bei den Kindern zu schauen. Also gehen sie hin und sagen, ach, ich bin heute so unzufrieden, vielleicht fahre ich eine Runde Bobbycar und dann bin ich zufriedener. Oder vielleicht sollte ich auf einen Baum klettern und wenn ich oben bin, bin ich glücklich. Und das ist nicht so. Also sie tun, was sie tun und entwickeln sich weiter, weil es einfach natürlich ist.
Ja, das vergessen wir gerne, dass Weiterentwicklung eine natürliche Bewegungsrichtung oder eine natürliche Absicht ist.
Ja, dafür brauchen wir kein mieses Gefühl. Nee,
dafür brauchen wir keinen Antrieb.
Wir brauchen noch nicht mal einen Antrieb. Nee. Als getriebenes Leben dann. Ja, und wenn sie sich weiterentwickeln, machen sie schöne Erfahrungen und auch schmerzhafte. Aber sie hören nicht auf, weil es schmerzhaft ist. So, wir haben schon in den ganz schon vor 20, 30 Jahren gesagt, das finde ich interessant, dazu habe ich vor kurzem sogar ein Video gesehen von einem Neurowissenschaftler. Wenn Kinder laufen lernen, dann beurteilen nur Erwachsene das Hinfallen als Fehler. Oder als schmerzhafte, schlechte Erfahrung. Aber Kinder tun das nicht, denn laufen lernen heißt hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen, bis man die meiste Zeit steht und geht.
Mhm.
Und dann vielleicht im Alter wieder hinfällt, wenn man ein Glas Wein zu viel getrunken hat. Aber dass dieses Konzept, dass es ein Fehler oder falsch ist, oder wir brauchen auch keinen Antrieb, um dann wieder aufzustehen. Also so,
Aufstehen ist ein natürlicher Prozess.
Das ist ein natürlicher Prozess, du stehst einfach wieder auf. So, wir gehen nicht hin und sagen, ich bleibe jetzt so lange sitzen und bin so lange, mache mich so unzufrieden am Boden sitzen, bis ich dann wieder aufstehe. Das brauchen wir alles nicht. Und ja, das ändert sich, finde ich, diese natürliche Weiterentwicklung ändert sich in der Schule. Denn dort wirst du mit guten Noten belohnt und hast dann gute Gefühle.
Ja, da wird deine Weiterentwicklung bewertet.
Ja, genau.
Ne? Ob du dich richtig weiterentwickelst.
Ja, und wie ist das, kann man jetzt fragen, wie ist das bei den PC-Spielen, was ja Kinder gerne spielen? Und vielleicht kannst du etwas bewirken, indem du einmal dein Kind fragst, spielst du für das nächste Level, weil du unzufrieden bist und es nicht geschafft hast? Oder willst du einfach das nächste Spiel erreichen, um deine Skills zu verbessern? Das ist mal eine interessante Frage. Also ja, viele Eltern lehnen ja die PC-Spiele ab.
Aber das könnte man nutzen.
Das könnte man sogar nutzen.
Mhm.
Und dein Kind zu bitten, dass es erst dann, dass es nicht weiterspielt, weil es unzufrieden ist, das nicht geschafft zu haben, sondern dass es wirklich die Unzufriedenheit aufgibt und weiterspielt, weil es spielen will.
Mhm.
So, das zu dem ersten Punkt, dass wir hingehen und sagen, Unzufriedenheit als Antrieb.
Ja, Unzufriedenheit, du brauchst den nicht. Unglücklich sein als Antrieb.
Ja. Oder Unglück als Antrieb. Mhm. Das brauchst du nicht. Lerne auf deine natürliche Weiterentwicklungsabsicht zu vertrauen.
Ja. Der zweite Ansatz ist, dass viele Menschen unglücklich sein oder Unglück als Mahnmal nehmen. Das heißt, sie haben sich eine Rechtfertigungsgeschichte zurechtgelegt, die ihnen beweist, warum sie unglücklich sind und dass sie unglücklich sind. Ja, die Rechtfertigungsgeschichten sind unterschiedlich. Die basieren immer auf Schlussfolgerungen, die man aus Erfahrungen gezogen hat. Meistens aus leidvollen Erfahrungen.
Ja, und wir nennen das Geschichte, weil du sie dir oft erzählt hast.
Ja, wir erfahren Unterbrechungen oder wir erleben Unterbrechungen unserer Absichten und Erwartungen, unser Bewusstsein zieht daraus Schlussfolgerungen. Und je mehr Schlussfolgerungen zusammenkommen, desto größer und umfangreicher wird die Rechtfertigungsgeschichte. Und sie beweist für viele Menschen, dass sie unglücklich sind und warum sie unglücklich sind. Und sie glauben auch an die Plausibilität und den Inhalt dieser Rechtfertigungsgeschichte.
Ja, und was ich auch interessant finde, ist, dass wenn du dir oder auch anderen diese Erfahrung immer wieder erzählst, dann stärkst du bestimmte neuronale Verbindungen. Mhm. Also je öfter und je länger du sie dir erzählst, umso schwerer ist das, sie aufzugeben, weil du fängst an, sie zu fühlen als Wahrheit.
Ja, und sie werden dann tiefere Furchen im Bewusstsein oder im Gehirn.
Ja, genau.
Wenn wir also glücklich sein wollen oder zumindest nicht mehr unglücklich, müsste man jetzt rein logisch schlussfolgern, wäre der erste Schritt, die Rechtfertigungsgeschichte, die jeder Mensch sich für sein Unglücklichsein oder seine Unzufriedenheit zurechtgelegt hat, von Grund auf zu untersuchen, auf Plausibilität, also die Schlussfolgerung zu untersuchen, ob sie plausibel sind oder ob sie einfach nur willkürlich zusammengesetzt sind. Und zu überprüfen, ob wir diese Scheinplausibilität aufgeben wollen, also ob wir bereit sind, die Rechtfertigungsgeschichte für Unglücklichsein komplett aufzugeben, weil es eben, das legt das Wort schon zugrunde, nur in Anführungszeichen eine Geschichte ist, die wir uns selbst erzählen. Selbst wenn sie noch so sehr einleuchtet und wir dafür Beweise gesammelt haben. Das ist die große Herausforderung. Die Rechtfertigungsgeschichte für unglücklich sein zu überprüfen und aufzugeben, um dem Unglücklichsein die Basis, also das, womit wir es füttern, zu entziehen.
Ja, ich finde, man macht dann beides. Du entziehst, wenn du die Rechtfertigungsgeschichte aufgibst, entziehst du dem Unglücklichsein die Basis und gleichzeitig
schaffst du eine Öffnung oder eine Basis dafür, wieder glücklich sein zu können, was vorher mit der Rechtfertigungsgeschichte verschüttet war. Das heißt, das ist eine Herausforderung, die wir mit unserem Bewusstsein gestellt sind. Wir müssten über das, wovon wir überzeugt sind, dass es uns unglücklich macht, im Unrecht sein. Oder über noch genauer, wir müssten über die Schlussfolgerung, die wir gezogen haben, warum wir unglücklich sind oder sein müssten, die Bereitschaft entwickeln, darüber im Unrecht zu sein. Also zuzulassen, dass die zurechtgezimmerte und jahrelang gefütterte Rechtfertigungsgeschichte nur eine Geschichte oder Humbug oder eine Chimäre ist, ein Trugbild. Ne? Oder um es wissenschaftlich auszudrücken, ein Haufen Bullshit.
Ja.
Das wäre sowas wie der letzte Schritt, anzuerkennen, dass es zurechtgelegt ist und nicht an sich war. Es klingt nur plausibel,
ja, und das ist natürlich wirklich eine große Herausforderung.
Ja, weil in dieser Rechtfertigungsgeschichte auch immer etwas verborgen liegt, was mit Unrecht und nicht erfahrener Gerechtigkeit, also mit Ungerechtigkeit zusammenhängt. Das heißt, bestimmte Werte sind nicht erfüllt worden, sondern unterlaufen oder angegriffen worden.
Ja, da ist natürlich wieder die Frage, wer kommt als beliebter Täter in der Rechtfertigungsgeschichte vor? Und das sind ganz häufig halt die Eltern.
Ja.
Dicht gefolgt von Lehrern, Geschwistern oder wie es heute ist, gesellschaftlich gesehen,
gesellschaftliche
ist dem Patriarchat.
Täter, ja, gesellschaftliche Täter wie Unternehmer, die FDP oder gesellschaftliche Zusammenhänge, die wir für falsch halten, ne?
So, wenn wir das jetzt den Zeitgeist einsetzend, spricht man ja häufig von narzisstisch und toxisch, was ich übrigens für gefährlich halte, diese schnelle Einordnung. So, dann kannst du natürlich sagen, ja, meine Eltern waren so und deshalb sind sie schuld, dass ich heute unglücklich bin. Und hier kommt die Krux, wenn du das machst. Denn wenn sie für dein Unglück verantwortlich machst, gibst du ihnen den Schlüssel für dein Glück. Du bist dann im Unglücksgefängnis, weil du hineingegangen bist. Nicht, weil sie den Schlüssel haben, selbst wenn du dir das erzählst.
Ja, und das Fatale ist, das gilt dann für alle, denen du Schuldzuweisungen zuschreibst.
Ja. Ne?
Sei es Menschen oder gesellschaftliche Zusammenhänge.
Oder Erfahrungen, Unrecht, was du erfahren hast.
Oder gesellschaftliche Gruppen oder vielleicht sogar das andere Geschlecht. Wann immer du Schuldige findest für dein Unglück, haben sie den Schlüssel für dein Glück in ihrer Hand.
Ja, wobei ich wirklich wichtig finde zu sagen, du bist selbst in das Unglücksgefängnis gegangen, in dem Moment, wo du ihnen den Glücksschlüssel gibst, wo du ihnen die Schuld zuweist
für dein Unglück.
Ja. Ja, und jetzt kommt die Krux. Selbst wenn sie die Tür aufschließen, kannst du wählen, nicht hinauszugehen. Denn sie könnten dich natürlich raustragen.
Hm.
Nur dann kannst du wieder sagen, ja, sie mischen sich dort immer Leben ein. Denn wenn du hinausgehst, dann haben sie nichts falsch gemacht. Du bist im selben Moment, in dem du glücklich bist, gibst du deine Rechtfertigungsgeschichte und sie als zu bestrafenden Täter auf.
Hm. Ja.
Willst du das? Also bist du bereit, über das, was du bislang gedacht hast, womit du dich ins Unglücksgefängnis gebracht hast, aufzugeben? Wenn du das willst, dann laden wir dich wirklich ein, unsere beiden Podcasts, ich glaube es ist 27 und 28, zu hören, vom trotzigen Opferkind zum spirituellen Erwachsenen. Das wird dich befreien.
Mhm.
So, du kannst immer, finde ich, man kann immer Situationen, die man erlebt hat, von beiden Seiten sehen. Und wer ein gutes Beispiel dafür ist, ist Mark Twain.
Er hat zum Beispiel gesagt, ich hatte schlechte Lehrer, das war eine gute Schule. Das heißt, er hat sich nicht beschwert, diese Art von guten Lehrern gehabt zu haben.
die, ja, oder dass er keine Lehrer hatte, die gut waren und ihn verstanden haben, sondern er hatte für sich schlechte Lehrer, was immer sie gemacht haben.
Und ja, und hat die Absicht oder die Prämisse aufgegeben, er hätte andere Lehrer haben müssen.
Ganz genau.
Um erfolgreich zu sein oder glücklich zu sein.
Auch hier gilt wieder, er hat nicht gesagt, ich bin nicht erfolgreich, weil ich schlechte Lehrer hatte, auch wenn das eine hohe gesellschaftliche Zustimmung findet, aber dich als Opfer zurücklässt.
Sondern, ja, ich glaube, das wollte er nicht. Er wollte sich nicht als Opfer fühlen. Nee.
Du kannst auch sagen, ich bin erfolgreich, weil ich schlechte Lehrer hatte.
Das ist ein ungewöhnlicher Standpunkt, macht dich aber zum Urheber des Lebens oder deines Lebens.
Ja, und gleichzeitig glücklich. Naja, auch hier gilt, diesen Zusammenhang aufzulösen, laden wir dich ein, die beiden Podcasts nochmal, oder wenn du sie noch nicht gehört hast, die zu hören.
Ja.
Vom trotzigen Opferkind zum spirituellen Erwachsenen. Gut, das war der zweite Punkt. Unglück als Mahnmal. Jetzt kommen wir zum dritten.
Und machen einen Schwenk und nutzen eine andere Kategorie, einen anderen Kontext, um zum Kern des Themas weiter vorzudringen. Dafür benutzen wir den Begriff Erfüllung, weil Erfüllung ein natürlicherer Zustand ist als Dauerglück. Eine Erfüllung impliziert, etwas zu erfüllen oder etwas erfüllt zu bekommen, rein sprachlich. Technisch gesprochen bedeutet das das Erfüllen von Bedingungen. Und Erfüllen von Bedingungen kann erfüllend sein, wenn es die Bedingungen sind, die man gerne erfüllt. Dann ist es interessant, dass man erfüllt ist, wenn man die Bedingungen erfüllt, also in dem Tätigsein.
Ja, ja.
Und umgekehrt fühlt man sich erfüllt, wenn es Menschen gibt, die die eigenen Bedingungen gerne erfüllen, insbesondere in der Familie oder in Partnerschaft und natürlich auch im Beruf. Ne? Deine Bedingungen, mit denen du zusammen mit deinem Partner oder deiner Partnerin leben willst, die kommuniziert sind und sich gegenseitig gerne erfüllt werden, führt zu Erfüllung in Partnerschaft und Familie. Wenn du diese gerne erfüllst, also die Bedingungen deines Partners oder deiner Partnerin gerne erfüllst, dann ist das schon ein Ausdruck von Erfüllung und gleichzeitig eine Erfahrung von Erfüllung. Na, je mehr man sich gegenseitig seine Bedingungen erfüllt, desto erfüllter erfährt man sich und seine Partnerschaft und seine Familie. Das gilt natürlich auch im Wirtschaftsleben. Ja.
Ja, und was interessant ist, und ich finde, das gilt auch im Wirtschaftsleben, ist, dass du anerkennst, wenn jemand deine Bedingungen erfüllt.
Ja,
oder wenn jemand dir etwas, also dass du wirklich in Dankbarkeit lebst. Das ist ein wichtiger Faktor, weil das habe ich auch beim Lesen über dieses Thema gesehen, dass Dankbarkeit auch ein großer Faktor ist, dass Menschen glücklich sind.
Ja.
Mhm. Und wir laden dich dazu ein, nichts als selbstverständlich zu nehmen. Also ich weiß noch, wie wir vor einiger Zeit mit dem Auto gefahren sind und ich danach zu Stefan gesagt habe, danke, dass du gefahren bist. Und dann diejenigen, die wir mitgenommen hatten, Freunde von uns, sagten, die Frau sagte zu mir, du bedankst dich fürs Fahren. So, wo ich gesagt habe, ja, also ich, natürlich kann ich auch sagen, das ist selbstverständlich, ne? Du fährst so. Wieso muss ich mich dafür bedanken? Aber es ist für mich halt eben auch erleichternd, wenn ich nicht fahren muss und mich nicht konzentrieren muss, zumal ich dann zwischendurch auch einige Sachen machen kann am Handy.
Gerne am Handy was machen kann.
Genauso wie du halt eben dich bedankst, was weiß ich, wenn ich Essen mache oder dich bedankst, als ich die Texte geschrieben habe. Also in diesem Kontext von Erfüllung zu leben ist noch intensiver, wenn ihr anfangt, euch zu bedanken.
Ja. Und auch für Selbstverständlichkeiten.
Auch für Selbstverständlichkeiten.
Damit erschafft man einen Kontext von Dankbarkeit und Anerkennung, nach dem viele Menschen sich sehnen und den viele auch erfahren als fehlend. Na, da könnte natürlich sein, aber es wird nicht genutzt.
Ja, es wird nicht genutzt. Also dieser dritte Punkt, ich weiß nicht, ob wir schon gesagt haben, lautet, Erfüllung ist natürlicher als Dauerglück.
Ja.
Ja, und viele verwechseln, finde ich, Erfüllung und Glück.
Ja, es ist ähnlich, aber nicht das Gleiche, weil man kann erfüllt sein und auch im Kontext von Erfüllung für Phasen nicht glücklich sein,
eben.
Aber trotzdem erfüllt sein.
Trotzdem erfüllt sein.
Auch wenn man nicht glücklich ist.
Also Erfüllung, finde ich, ist der größere Kontext.
Ja, ist der größere Kontext.
Der setzt sich nicht so unter Stress, auch noch glücklich sein zu müssen.
Und natürlich gilt im Wirtschaftsleben genauso wie im Privatleben Bedingungen, im Wirtschaftsleben gilt es halt auch, Bedingungen zu erfüllen, um produktiv zu sein, ne? Um Ergebnisse zu produzieren, an denen man dann den Erfolg misst. Das heißt, das Erfüllen von Bedingungen, die zu Erfolg führen, sind auch erfüllend, weil sie zu Erfüllung führen oder ein Ausdruck von Erfüllung sind. Entweder weil man sie selbst gerne erfüllt oder weil andere gerne deine oder die Bedingungen, die man hat, erfüllt. Bedingungen erfüllen, interessant ist, hat eine Doppelbedeutung. Man ist erfüllt im Erfüllen der Bedingungen und trägt zur Erfüllung anderer bei. Mhm. Wenn man allerdings Bedingungen erfüllen muss, um zu überleben, die man ungern erfüllt, nur rein logisch, schmälert das die Erfahrung von Erfüllung. Wenn man diesen Gedanken weiterdenkt, ist es eine Herausforderung und Kunst, im Laufe des Lebens herauszufinden, welche Bedingungen man gerne erfüllt und welche man nicht gerne erfüllt, die aber von anderen Menschen gerne erfüllt werden, sodass man sie delegieren kann. Und das steigert auch die Erfüllung. Wenn man Menschen hat, die gerne die Bedingungen erfüllen, die man selbst nicht gerne erfüllt.
Das finde ich zum Beispiel interessant, weil das ist ja auch im Moment eine, würde ich sagen, ist ein Zeitgeist, den ich persönlich anstrengend finde, zu sagen, finde den Job, der dich glücklich macht, oder umgib dich mit Menschen, die dich glücklich machen. Was finde ich ein Indikator dafür ist, dass man sein Glück ins Außen trägt. Und den Job zu finden, der dich glücklich macht, den gibt es nicht. Es gibt keinen Job an sich, der glücklich macht. Und da fand ich unsere Definition gut, dass wir gesagt haben, gibt es eine Arbeit, eine Tätigkeit, die würdest du machen, auch wenn du nicht dafür bezahlt wirst?
Ja.
Ne? Weil dann bist du mit ganzem, bist du einfach ganz dabei, dann willst du es wirklich machen. Und ganz ehrlich, wir haben es ja früher auch so gemacht. Also die ersten 2 Jahre haben wir gearbeitet, um diese Arbeit machen zu können. Was natürlich auf Dauer ein bisschen ungünstig ist.
Ja. Und häufig machen Menschen die Erfahrung, dass die Bedingungen, die sie gerne erfüllen, auch wenn sie dafür kein Geld bekommen, dass sie damit im Laufe der Zeit finanziell am erfolgreichsten sind. Das klingt zwar paradox, aber das entspricht der Erfahrung, die wir gemacht haben.
Dann sind sie im doppelten Sinne erfolgreich erfüllt.
Ja, und es gibt halt Menschen, die gerne Bedingungen erfüllen, die man nicht gerne erfüllt. Es gibt Menschen, die gerne putzen, wenn man es selber nicht gerne macht.
Oder Buchführung
machen. Ja, oder Buchhaltung und Buchführung machen, wenn man es selber nicht gerne macht. Ne? Und die Kunst ist halt, Menschen zu finden, die gerne Bedingungen erfüllen, die man sich nicht gerne erfüllt, und mit ihnen zu kooperieren, sei es privat oder beruflich. Und das Interessante ist auch, dass die Gemeinschaften und die Gesellschaften, die einen hohen Level, ein hohes Maß an Kooperation haben, auch immer die produktivsten und erfülltesten sind. Alles alleine zu machen und jeder als Einzelkämpfer sich durchs Leben zu schlagen, führt halt nicht unbedingt zur Erfüllung oder zum Glücklichsein. Nee. Kooperation scheint da effektiver zu sein, was wieder zurückführt zu der ersten Aussage, was Menschen zum Glücklichsein brauchen, sind soziale Beziehungen. Da gehören halt auch wirtschaftliche Beziehungen
zu. Das korreliert mit dieser Aussage wieder. Ne?
So kann jeder das einbringen, was er gerne tut. Und das ist meistens unterschiedlich.
Okay, also das war der dritte Punkt. Jetzt kommen wir zum vierten. Und der nennt sich Flow, die Abwesenheit von Gefühlen.
Wenn man also 100% bei einer Tätigkeit involviert ist.
Und vielleicht kennst du das, du bist irgendwie 100% bei der Gartenarbeit oder 100% beim Schreiben oder du bist 100% beim
Vortrag.
Oder dieses Beispiel nehme ich mal, du bist 100% beim Skifahren. Und diejenigen, die Skifahren oder tanzen, kannst du auch nehmen.
Genau.
Ne? Dann bist du, was du tust. Also
Es gibt keine Diskrepanz mehr.
So, vielleicht kennst du das vom Tanzen oder Skifahren. Da ist es interessant, je steiler der Abhang, umso mehr ist es de facto so. Es sind in dem Moment keine Gefühle da. Du bist das Skifahren, du bist der Tanz oder du bist das
Spiel.
Das Spiel. So, und das Interessante ist...
Du bist die Tätigkeit.
Du bist die Tätigkeit. So, und das ist...
Weil du vollständig darin aufgehst.
Total. Also es geht auch nicht...
Du siehst dich nicht mehr getrennt davon.
Nee. Also du fährst runter und vielleicht, wenn du unten bist, dann denkst, dann hast du, bist du unten ein Gefühl von Freude oder wenn dein Adrenalin dann hochkommt oder von Stolz, aber vielleicht auch von ein bisschen Angst. So, das heißt, du hast das Gefühl hinterher. So, und es ist vielleicht interessant, dass wenn, angenommen, du bist vollständig bei einer Tätigkeit und ich würde jemand fragen, wie fühlst du dich, du könntest das in dem Moment nicht beantworten. Aber du bist in einem Flow. Und Kinder sind das auch.
Ja, wenn man Kinder fragt, wie geht's dir, wenn sie mitten im Spiel sind, die können die Frage nicht beantworten.
Nein, die können die Frage
nicht beantworten. Die wissen nicht, was du meinst.
Ja, so du musst in deinem Gehirnareal ganz woanders hinschauen, um diese Frage zu beantworten. Du musst nämlich dann wieder auf die rationale Seite, damit du dein Gefühl verbalisieren kannst.
Du musst über die Tätigkeit und dich selbst reflektieren.
Reflektieren, es bewerten und dann aussprechen.
Dann bist du aus der Tätigkeit raus.
Ganz genau. Und dann bist du auch aus dem Flow raus. Ja. Also das Interessante ist, du hast den besten Zustand, wenn du überhaupt kein Gefühl hast.
Und vielleicht, das heißt, man kann in dem Moment fühlt man sich weder glücklich noch unglücklich.
Ja, du bist
man
einfach
ist,
nur.
Man ist einfach nur, ja.
Ja, und vielleicht kannst du dir in Erinnerung rufen, bei welcher Tätigkeit geht dir das so? Also beim Tanzen, Skifahren oder bei der Buchhaltung?
Ja, eben.
Dann kommen wir zum fünften Punkt.
Der alles zusammenfasst. Je mehr wir darüber nachgedacht haben, desto mehr sind wir zu dem Schluss gekommen. Es gibt viele Faktoren, die zum Glücklichsein beitragen, aber sie sind keine Garantie. Das heißt, an sich macht nichts glücklich. Diese Aussage ist natürlich doppeldeutig. Und wenn man die Doppeldeutigkeit dieser Aussage verstanden hat, ist man im selben Moment erleuchtet oder zumindest glücklich.
Ja, weil dann kannst du aufhören,
nach Glück zu streben.
Ja, oder im Außen das zu erschaffen, was du glaubst zu brauchen, um glücklich zu sein. Ja. Und nach Glück zu streben.
Ja, wer nach Glück strebt, ist nicht glücklich, sondern am Streben. Und das ist anstrengend.
Ja, kennt man auch aus der Schule, ja. Die sogenannten Streber.
Das heißt, man kann nicht glücklich werden, egal wie viele Faktoren man erfüllt, es kann trotzdem nicht gelingen oder man kann trotzdem nicht glücklich sein, so wie man sich das vorstellt.
Ja, das heißt, abschließendes Zitat von uns. So, das, was es zusammenfasst. Und das lautet:
Du kannst nicht glücklich werden.
Du kannst nur glücklich sein.
Genau.
Ja, und damit verabschieden wir uns. Schließt sich der Kreis.
Zum Glücklichsein.
So, Glücklichsein ist eine Wahl, die du triffst.
Auch im Anbetracht von Zuständen, Umständen und Bedingungen, die man als nicht glücklich definieren könnte.
Ja, und du kannst auch nach diesem Podcast dir die Frage stellen, bin ich bereit zu wählen, glücklich zu sein, auch wenn die Umstände nicht so sind, wie ich sie gerne hätte.
Ja, also die Frage dann, bin ich bereit, glücklich zu sein in Anbetracht dessen, was ist?
Was ist?
Ja.
Okay, dann wünschen wir dir eine glückliche Zeit und hören uns demnächst wieder. Vielen Dank. Und wenn du uns glücklich machen willst, jetzt gehen wir mal einfach in die, dass doch Umstände glücklich machen, dann bitten wir dich, den Podcast auf Spotify oder hier auf iPod, bitten wir dich, den mit 5 Sternen zu bewerten. Und nein, wir sind jetzt schon glücklich. Danke dir.
Und du kannst es gerne machen als dein Ausdruck von Erfüllung.
Ja. Danke und tschüss.